Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bastian Rudde und mit diesen Themen. Handballerinnen mit Nervenkrimi. Das deutsche Team erreicht bei der EM die nächste Runde. Olympia ohne Lukaschenko. Das IOC sanktioniert den belarussischen Machthaber. Und Fußball-Bundestrainer mit Wut im Bauch Joachim Löw kritisiert den DFB. Dazu also gleich mehr. Zunächst aber geht's in die erste Fußball-Bundesliga, in der Hoffenheim gerade gegen Augsburg gewonnen hat mit 3:1. Detlef Lindner war dabei.
Die TSG Hoffenheim kann in der Bundesliga doch noch gewinnen. Nach 7 Spielen ohne Dreier gab es einen 3:1 Erfolg gegen den FC Augsburg. Die erste Halbzeit, die war noch ausgeglichen. Florian Grillitsch brachte den Gastgeber nach 17 Minuten nach toller Vorarbeit von Christoph Baumgartner in Führung. Doch Daniel Caligiuri traf nach gut einer halben Stunde zum 1:1 Pausenstand. Dann Doppelschlag für die TSG. 40 Sekunden waren im zweiten Durchgang gespielt, als Grillitsch seinen zweiten Treffer erzielen konnte. Zum 2:1 und Ilas Bebu, der machte nur wenige Minuten später das 3:1. Dabei blieb es hier bis zum Ende zwischen der TSG und dem FC Augsburg. Die TSG hat damit die Augsburger in der Tabelle überholt, beide jetzt mit 12 Punkten.
Wie wichtig im Fußball die TV-Einnahmen sind, das hat die Corona-Krise eindeutig gezeigt. Die Deutsche Fußballliga hat alles dafür getan, nach der Zwangspause so schnell wie möglich auf die Bildschirme zurückzukehren. Etwa 1,1 Milliarden Euro nimmt sie ab nächster Saison ein und heute hat das Präsidium entschieden, wie das Fernsehgeld unter den 36 Erst- und Zweitligisten aufgeteilt wird. Tim Brockmeier berichtet.
Zwar bleibt das Leistungsprinzip und damit die Frage, wie erfolgreich ein Club spielt und auf welchem Tabellenplatz er am Ende einer Saison landet, nach wie vor das wichtigste Kriterium bei der Verteilung der Medienerlöse. Trotzdem aber sorgte das DFL-Präsidium mit der Veränderung anderer Kriterien für eine nicht zu vernachlässigende Umverteilung von oben nach unten. So wird die Ausbildung und der Einsatz von Nachwuchsspielern künftig eine wichtigere Rolle im Verteilerschlüssel spielen und dank einer Kennzahl namens Interesse soll zukünftig auch mit einfließen, wie hoch das von einem Club generierte Interesse in der Öffentlichkeit ist. DFL-Boss Seifert sagte, wir glauben, einen Verteilerbeschluss gefasst zu haben, der die Solidarität betont und dabei hilft, dass alle 36 Profiklubs gut durch diese Corona-bedingte Krise kommen werden. Seifert befürchtet durch die Corona-Krise im deutschen Profifußball Umsatzverluste von etwa 2 Milliarden Euro.
Trotz der historischen 0:6 Niederlage gegen Spanien und der Imagekrise der Nationalmannschaft darf Joachim Löw Bundestrainer bleiben. Das hat der Deutsche Fußballbund letzte Woche entschieden, nachdem vorherige Mitteilungen des Verbandes durchaus auch eine andere Entscheidung hatten möglich erscheinen lassen. Heute hat sich Löw dann erstmal selber zu Wort gemeldet und das Vorgehen des DFB kritisiert.
Es gab eine Pressemitteilung, der Trainer braucht eine emotionale Distanz. Das war für mich unverständlich, weil eine emotionale Distanz brauche ich auch nach so einem Spiel nicht, weil ich bin schon lange dabei. Ich habe mich sehr darüber geärgert, dass viele, viele Dinge an die Öffentlichkeit geraten sind, von wem auch immer. Das hat mich persönlich, muss ich sagen, maßlos enttäuscht.
Nach einem Telefonat mit DFB-Präsident Keller sei die Sache für ihn jetzt aber abgehakt. Zu Löw an Rücktritt habe er nicht gedacht. Und das Ganze hat er gesagt, als heute die Qualifikationsgruppen für die Weltmeisterschaft in 2 Jahren ausgelost wurden. Dazu Felix Mansel.
Es ist eine dankbare Gruppe. Bundestrainer Joachim Löw und sein Team können zufrieden sein. Stärkster deutscher Gegner ist laut FIFA-Weltrangliste Rumänien. Island ist der wohl unangenehmste. Dazu Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein. Deutschland spielt in einer Sechsergruppe. Nur der Erste ist direkt für die Weltmeisterschaft in Katar qualifiziert. Die Gruppenzweiten spielen in den Playoffs noch einmal 3 weitere WM-Tickets aus. Die WM-Quali beginnt im kommenden März.
Vom neuen Nahen Osten war stellenweise zu lesen, als Israel und einige arabische Länder kürzlich erstmals die Aufnahme diplomatischer Beziehungen vereinbarten. Und das hinterlässt prompt auch Spuren im Sport. Abu Dhabi steigt bei Beitar Jerusalem ein, einem israelischen Club mit nationalistischen und rassistischen Fans. Benjamin Hammer berichtet.
50% am Fußballclub wird Sheikh Hamad bin Khalifa al-Nahyan künftig halten. Er ist Mitglied der Herrscherfamilie von Abu Dhabi und zahlt umgerechnet etwa 75 Millionen Euro. Die übrigen 50% verbleiben beim israelischen Unternehmer Moshe Hogek. Der hatte den Fußballclub 2018 gekauft und beteuert, einen neuen Pfad einschlagen zu wollen. Denn Beitar Jerusalem war bis zu diesem Zeitpunkt für Rassismus und Nationalismus bekannt und die einzige israelische Profimannschaft, in der noch nie ein Araber gespielt hat. Der Einstieg von Abu Dhabi ist erst durch das Normalisierungsabkommen zwischen Israel und den Emiraten möglich geworden. Manche der Fans von Beitar Jerusalem waren bis zuletzt gegen die Beteiligung der arabischen Herrscherfamilie. In der vergangenen Woche hatten Ultra-Fans das Trainingsgelände gestürmt und rassistische Parolen skandiert.
Sport als Bühne, um sich zu inszenieren. So macht es auch der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko. Der ist nicht nur Eishockey-Fan, sondern auch Präsident des Nationalen Olympischen Komitees. Bei den Sommerspielen nächstes Jahr in Tokio soll er keine Bühne erhalten. Das Internationale Olympische Komitee hat Lukaschenko vorläufig suspendiert wegen der Unterdrückung der Opposition in Belarus. Markus Tepper.
Das Internationale Olympische Komitee hat den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko von allen olympischen Aktivitäten, einschließlich der Sommerspiele in Tokio, ausgeschlossen. Lukaschenko steht seit den Präsidentenwahlen im Sommer schwer in der Kritik, auch von Seiten des Sports. Das IOC sieht es offenbar als erwiesen an, dass die Führung des Nationalen Olympischen Komitees von Belarus, dem Lukaschenko ebenfalls vorsteht, seine Sportler nicht ausreichend vor politischer Diskriminierung innerhalb der Sportorganisation geschützt habe. Vorerst fließen die Fördergelder des IOC für Belarus direkt an die Athleten. Für die kommenden Sommerspiele in Tokio wird das IOC die Aufenthaltsdauer im Olympischen Dorf beschränken, um das Corona-Risiko möglichst gering zu halten. So dürfen Sportler frühestens 5 Tage vor ihrem Start ins Dorf einziehen und müssen es spätestens 2 Tage nach ihrem Wettkampf wieder verlassen. Ab den Sommerspielen 2024 in Paris gehören Breakdance, Surfen, Klettern und Skateboarding endgültig zum olympischen Programm.
Bei der Handball-Europameisterschaft der Frauen in Dänemark hat es das deutsche Team in die Hauptrunde geschafft, aber nur knapp. 21:21 war das Ergebnis des Nervenkrimis im letzten Vorrundenspiel gegen Polen. Thorsten vom Wege mit dem Spielbericht.
2 Tage nach dem Debakel gegen Norwegen war der Mannschaft die Verunsicherung anzumerken. In der Startphase lief nichts. Die Polinnen führten schnell mit 6:2. Dann nahm der Trainer eine Auszeit und anschließend kam die deutsche Mannschaft etwas besser ins Spiel. Die erstmalige Führung durch Antilau und Roth bedeutete beim 9:8 auch gleichzeitig den Halbzeitstand. Selbst als Annika Lott und Xenia Smietz die Deutschen mit ihren Treffern zum 19:18 bzw. 20:18 kurz vor Ende wieder nach vorn brachten, war die Entscheidung noch nicht gefallen, denn Polen kämpfte sich noch einmal auf 21:21 heran. Durch das Remis geht es für die Deutschen am Donnerstag in der Hauptrunde weiter. Um dort bestehen zu können, muss allerdings eine enorme Steigerung her.
Ein Gegner sind dann die Kroatinnen. Im deutschen Handballnationalteam der Männer hat einer der erfahrensten Spieler für die kommende Weltmeisterschaft abgesagt. Patrick Wiencheck will nicht zum Turnier nach Ägypten reisen wegen der Corona-Pandemie. Möglich, dass seiner Entscheidung weitere Handballnationalspieler folgen. Letzte Woche war es ein Fußballtrainer in Bayern, heute war es ein Judo-Trainer in Berlin, der wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt wurde. Beide Fälle zeigen, dass Kinder und Jugendliche in Sportvereinen nicht immer den geschützten Raum vorfinden, den sie eigentlich vorfinden sollten. Das Urteil von 7 Jahren Haft gegen den Berliner Judo-Trainer hat Andrea Schildke am Landgericht verfolgt.
Denken Sie über die Dinge nach, die Sie falsch gemacht haben. Diesen Rat gab der Vorsitzende Richter Norbert Nowak dem Angeklagten zum Abschluss der Urteilsverkündung mit auf den Weg. Und den Nebenklägern alles Gute. Die 7 Betroffenen waren bei der Urteilsverkündung im Gerichtssaal dabei. Zur Tatzeit waren sie zwischen 11 und 17 Jahren alt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass zwischen dem Angeklagten und seinen Athleten ein Abhängigkeitsverhältnis bestand, das der Trainer ausgenutzt hat. Er habe das Vertrauen der Eltern und der Judoka missbraucht. So drohte er den Jungen mit dem Rauswurf aus dem Verein, wenn sie nicht die von ihm eingeforderten sexuellen Handlungen an ihm vornehmen oder an sich vornehmen lassen würden. Gerichtssprecherin Lisa Jani.
Zum Teil sind diese Missbrauchstaten in Tateinheit mit anderen Straftaten begangen worden, also sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen, zum Teil in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Kindern, wenn die Geschädigten zur Tatzeit unter 14 Jahre alt waren, oder in Tateinheit mit schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern, zum Teil in einigen Fällen auch in Tateinheit mit Vergewaltigung oder Körperverletzung.
Möglicherweise gaben die Jungen den Forderungen auch deshalb nach, weil der Trainer eine Respektsperson und Vaterfigur für sie war. Die Taten hatten nach Auffassung des Gerichts in Trainingshallen, bei Wettkampffahrten oder während Trainingslagern stattgefunden. Neben dem Sportlichen griff der Angeklagte auch in das Privatleben seiner Judoka ein. So verlangte er Einblick in Schulnoten und Zeugnisse. Nur ein guter Schüler sei auch ein guter Judoka, sei sein Credo gewesen. Der Angeklagte hat die Taten nicht gestanden. Es gilt als sicher, dass er in Revision gehen wird. Es könnte noch bis weit ins nächste Jahr dauern, bis das Urteil rechtskräftig ist.
7 Jahre Haft für einen Judo-Trainer aus Berlin wegen sexuellen Missbrauchs. Mit diesem Beitrag von Andrea Schildke endet Sport aktuell. Danke für Ihr Interesse an unserer Sendung, sagt Bastian Rudde. Angenehmen Abend noch.